Herrn wünsche ich euch an diesem vierten Advent. Ja, schön, dass ihr alle da seid. Begrüßen möchte ich auch alle, die am Telefon oder am Laptop dabei sind. Und wir wollen den Gottesdienst feiern im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Wochenspruch für diese Woche steht in Philipper 4, der Vers 4. Freut euch in dem Herrn alle Wege, und abermals sage ich, freut euch, der Herr ist nah. Der Oliver Ohler hält uns heute die Predigt. Schön, dass du wieder da bist. Mit neuartigem Blick gehen wir voran. Ja, dürfen wir gespannt sein, was du uns zu sagen hast, der neuartige Blick. Das Eingangslied, das wir singen wollen, ist das Lied 23, die Verse 1 bis 5. Die Nacht ist vorgedrungen. Bekanntmachungen. Ja, einladen möchte ich für Mittwoch den Wochengottesdienst um 19 Uhr und schon einladen für nächsten Samstag an Heiligabend um 16 Uhr. Und da dürfen wir uns freuen auf ein Anspiel. Ja, sonst die Jugend trifft sich nach Absprache. Ich weiß nicht, Kinderkreis ist nichts mehr diese Woche. Ja. Gut. Die Schriftlese, ich lese aus Matthäus 24, die Verse 23 bis 31. Wenn dann jemand zu euch sagt, hier ist der Christus oder dort ist er, glaubt ihm nicht. Viele werden sich nämlich als Christus ausgeben und es werden falsche Propheten auftreten. Sie vollbringen große Zeichen und Wunder, um, wenn möglich, sogar die Auserwählten Gottes irre zu führen. Deshalb bleibt wachsam. Ich habe euch gewarnt. Wenn euch jemand erzählt, der Retter ist draußen in der Wüste, so geht nicht hin. Wenn er sich irgendwo verborgen halten soll, glaubt es nicht. Denn der Menschensohn kommt für alle sichtbar. Wie ein Blitz, der vom Ost nach West am Himmel aufzuckt. Dies wird so gewiss geschehen, wie sich die Geier um ein verendetes Tier scharen. Unmittelbar nach dieser großen Schreckenszeit wird sich die Sonne verfinstern und der Mond wird nicht mehr scheinen. Die Sterne werden aus ihrer Bahn geschleudert und die Kräfte des Weltalls geraten durcheinander. Dann wird das Zeichen des Menschensohn am Himmel erscheinen. Die Menschen auf der ganzen Erde werden vor Entsetzen jammern und heulen. Alle sehen dann, wie der Menschensohn in großer Macht und Herrlichkeit in den Wolken des Himmels kommt. Mit gewaltigem Posaunenschall wird er seine Engel aussenden. Und sie werden seine Auserwählten aus allen Teilen der Welt zu ihm bringen. Soweit das Wort. Das nächste Lied, die 32, macht hoch die Tür, auch die Verse 1 bis 5. Und die Kinder dürfen danach zum Kindergottesdienst. Und ich möchte noch mit uns beten. Für die Gelegenheit, die wir hier haben dürfen, dein Wort so frei zu hören. Ja, und dass auch die Kinder den Gottesdienst besuchen dürfen und mit ihren kindlichen Augen das sehen, was hier geschieht. Hab Dank, Herr, dass wir wieder deine Wiederkunft feiern dürfen. Deine Geburt an Weihnachten. Ja, und wir freuen uns auf deine Wiederkunft. Hab Dank, Herr Jesus, dass du bei den Kindern bist. Schenke ihnen, dass sie das aufnehmen dürfen und bewahren dürfen. Segne und behüte du uns auch hier im Gottesdienst und jeden Tag. Amen. Macht hoch die Tür. Ja, guten Morgen. Seid ihr wach? Ich bin schon lang unterwegs heute Morgen. Heute Morgen um 7:30 losgefahren aus Freiburg hierher. Gestern Abend haben wir noch unser Advents- und Weihnachtsabend-Gottesdienst gehabt. Das ging auch bis 10:30. Also war ein toughes Wochenende oder ist ein toughes Wochenende, aber es ist schön, bei euch zu sein und mit euch diesen Gottesdienst zu feiern. Wir haben gestern unseren Abschluss gehabt von diesem Jahr. Wir haben diesen wahnwitzigen Weg eingeschlagen, dass wir mit einem ganz kleinen Team wöchentlich Gottesdienste machen, angefangen mit Brunch-Gottesdienste und in der Adventszeit abendliche Punsch-Gottesdienste mit Abendessen und allem drum dran. Also mit einem kleinen Team, das wirklich 3 Monate am Stück durchzuziehen, das war schon herausfordernd, aber wir sagen, wir machen weiter. Und bei uns wird es nächstes Jahr am ersten Samstag des neuen Jahres auch weitergehen und wir dürfen weiter schauen, was Gott mit dieser Gemeindegründung vorhat in Freiburg. Wir sind sehr begeistert, wie Gott uns durchgetragen hat, gerade in den letzten Monaten und auch die Leute, die dazugekommen sind und auch die Menschen, die Hoffnung finden. Und gestern ging es um Frieden. Und das hebräische Wort ist Shalom. Und ich glaube, das ist eines der wichtigsten Dinge, die wir in unserem Leben erleben können, wenn wir mit Gott unterwegs sind, wenn er diesen Shalom in uns hineinbringt, der nur durch Gott in unsere Herzen kommen kann. Aber heute geht es nicht um Shalom, auch wenn das auch Teil natürlich ist, immer wenn es um Advent geht. Wir sind im 4. Advent angekommen und ich weiß nicht, wie es euch oder wie es dir mit in der Adventszeit jetzt gegangen ist in den letzten 3 Wochen, 3-4 Wochen.
Wie habt ihr die Adventszeit erlebt? Was heißt überhaupt Advent? Und warum zählen wir auf 24? Es ist dunkel draußen, das kennen wir ja alle Jahre wieder, und wir dürfen Kerzen anzünden. Heute hier vorne 4 Kerzen, das 4. Adventslicht. Das tut gut, oder? Wenn es draußen dunkel wird und man sich Kerzen anzünden kann und sich darauf fokussieren kann und merkt, dieses Licht tut gut im Alltag. Bei mir ist in der Wohnung ist ein sehr großes Licht, weil ich habe einen Kamin, und ich setze mich dann alles davor und schaue in dieses Feuer und sage, ach, wie schön, dass es dunkel draußen ist, denn dadurch wirkt dieses Licht noch viel intensiver. Und es tut gut, diese Wärme zu erleben, dieses Licht zu erleben und Licht im Leben und in der Wohnung zu haben. Licht kommt in die Dunkelheit. Überall dunkel, aber doch ein kleiner Hoffnungsschimmer, und wenn man einen Kamin hat, ein größerer. Das ist ein gutes Bild für unser heutiges Thema. Und das Thema für heute ist, wir gehen mit mutigem Blick voran. Besonderen Blick kann man auch sagen, aber ich habe es mit mutigem Blick überschrieben. Und ich möchte euch am Anfang eine Frage stellen. Ihr wisst, ich stelle gerne Fragen. Ich habe auch wieder einen Fragezettel mitgebracht. Wenn ihr sagt, ich möchte das gerne im Hauskreis zu Hause, mit der Familie, mit meinen Kindern mal durchgehen, was uns dieses Thema bedeutet, der darf das daheim gerne, also nachher mitnehmen und daheim gerne vertiefen. Meine Frage an euch heute Morgen ist, wem von euch macht es Angst, wenn ihr von Erdbeben, von Tsunamis und anderen Naturkatastrophen hört? Wem macht es Angst? Oh, angstfreie Menschen. Okay, 3 Mutige, die es eingestehen. Wenn wir die Veränderungen der Natur in unserer heutigen Zeit anschauen, dann stellen wir fest, es wird immer häufiger und häufiger. Wir in Deutschland haben es da eigentlich noch ganz gut. Ich habe mitbekommen, angeblich soll es in Freiburg auch gebebt haben. Ich habe es nicht gemerkt, aber andere haben es erzählt. Es kommt immer wieder vor und immer häufiger vor. Wenn die Forscher Berichte im Fernsehen bringen und erzählen, wie es früher war, die Häufigkeit, und jetzt hat es immens zugenommen. Und eine zweite Frage habe ich noch an euch. Wer von euch liebt Katastrophenfilme? Keiner. Eieiei, okay. Vielleicht ist es doch eher meine Generation. Weiß ich nicht. Zum Beispiel Roland Emmerichs 2012. Wer hat das gesehen? Ah, okay. Ist scheinbar doch nicht so Naturkatastrophenfilme. Aber das sind Blockbuster. Millionen von und Abermillionen von Menschen sind in diese Filme reingegangen. Wer kennt den Film The Day After Tomorrow? Ah, schon ein paar mehr. Okay. Also das sind Filme, die sind absolut spannend, wenn man die anschaut. Okay, wenn man sie heute anschaut, das ist schon ein bisschen länger her, denkt man, ah, die Special Effects können wir heute besser machen. Da kommen neue, keine Sorge. Moonfall zum Beispiel. Es sind sehr spannende Filme, und so manche Szenen machen einem richtig Angst, wenn man sich da mal reinversetzt. Absolute geniale Blockbuster, die Millionen von Menschen in die Kinos gezogen hat, gute Kritiken bekommen haben. Und das hat auch seinen Grund, warum das so ist. Diese Filme greifen nämlich unsere Alltagsängste auf, die Ängste, die in unserer Welt realistisch sind, die man sich irgendwie auch vorstellen kann. Sonst wären sie nicht so spannend und nicht so interessant für uns, wenn sie nicht unsere eigenen Ängste ansprechen würden. Deswegen rennen viele Menschen in die Kinos, weil sie sich gerne ängstigen, aber wissen, wenn ich heimgehe, ist doch noch alles da. Aber ich habe mich gefragt, ist diese Angst eigentlich überraschend? Beziehungsweise sollte es uns als Christen überraschen, dass uns solche Darstellungen Angst machen? Vielleicht sagst du an dieser Stelle, Olli, Moment mal, heute ist doch Advent. Die 4. Kerze brennt, ist doch voll schön, es ist romantisch und besinnlich. Warum fängst du jetzt mit so schlimmen Dingen an zu erzählen? Was willst du von mir? Naja, ganz einfach, weil genau das ein Teil von der Idee ist, wenn wir an Advent denken. Vielleicht wisst ihr, dass die Adventszeit als Wartezeit definiert ist. Wir warten auf etwas. Und zwar, wir warten als Christen auf etwas ganz Besonderes. Und zwar nicht auf einen Weihnachtsmann, oder etwas, was in der Vergangenheit irgendwann mal passiert ist, sondern auf etwas, das noch kommen wird. Wenn ich an Advent denke, denke ich daran, welche Prophetien damit verbunden sind, die im Alten Testament angekündigt sind und die sich noch in der Zukunft erfüllen werden. Wir haben einen Glauben, der nicht in der Vergangenheit verankert ist und in der Vergangenheit beendet wurde, sondern der Prophetien hat, die sich in der Vergangenheit auch schon erfüllt haben, aber die Prophetien haben auch, die sich noch in der Zukunft erfüllen werden. Jesus hat uns vorausgesagt, dass dann noch was in Zukunft passieren wird. Aber diese Voraussagen sind nicht unbedingt so schön und so romantisch, wie wir uns das vielleicht für die Adventszeit wünschen. Advent bedeutet Ankunft. Wir warten auf die Ankunft von jemand. Viele fokussieren sich auf das, was schon an Weihnachten damals geschehen ist, auf dieses Baby in der Krippe, das Jesuskind, das Christkind. Aber wir warten nicht nur auf Weihnachten. Wir zählen nicht nur auf 24, weil dann endlich Geschenke unterm Baum liegen. In der Adventszeit warten wir auf Jesus. Ja, auf jeden Fall. Aber schon wieder. Wir warten schon wieder auf Jesus. Aber diesmal nicht auf den, der hilflos in der Krippe liegt als Baby und der nichts tun kann. Denn nachdem Jesus an Weihnachten geboren wurde, an Karfreitag gestorben ist und an Ostern aufgestanden ist, hat er seinen Jüngern versprochen, dass er jetzt erst einmal zum Vater zurückkehren wird, zu Gott zurückkehren wird, aber dass er dann auch wieder zurückkommen wird, wie er gegangen ist. Und zwar genauso, wie er gegangen ist. Genauso. Und als er das gesagt hat, hat er gesagt in der Apostelgeschichte 1, Vers 9, und als er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf, weg von ihren Augen. Das ist die Situation, hier fängt eigentlich Advent an. Ab diesem Punkt sind wir Wartende. Jesus weg, oh, jetzt fängt die Wartezeit an, bis er wiederkommt. Und da sind wir immer noch Teil davon. Wir sind Wartende auf den, der wiederkommt. Hier fängt die Adventszeit an. Und deshalb möchte ich euch mit hineinnehmen in einen Text im Lukas-Evangelium. Wir haben den Paralleltext Matthäus schon gehört. Lukas beschreibt es ein klein bisschen anders. Denn bevor Jesus gegangen ist, hat er uns Menschen noch verraten, was alles passieren wird. Und zwar bevor er wiederkommen wird. Und was ihn letztendlich ankündigen wird, dass die Zeit jetzt nahe ist, dass Jesus wiederkommt. Wir schauen jetzt in Lukas 21 die Verse 25 und 26 an. Dort heißt es, zu dieser Zeit, wenn Jesus wiederkommt, werden an Sonne, Mond und Sterne seltsame Erscheinungen zu sehen sein. Die Völker der Erde fürchten sich und wissen nicht mehr weiter, weil das Meer tobt und die Sturmfluten über sie hereinbrechen. Die Menschen sind voller lähmender Angst und Ungewissheit darüber, was mit der Welt noch passieren wird. Denn sogar die Kräfte des Weltalls werden durcheinander geraten. Ja, fröhlicher Advent. Das klingt schon ein bisschen nach Hollywood, oder? Ist ja auch klar, denn die Filmindustrie verarbeitet natürlich vieles von dem, was auch in der Bibel beschrieben und angekündigt wird. Oft werden in so Filmen Gläubige auch gezeigt. Wer sich die Filme anschaut, wer sie liebt, da sieht man den Papst, der Trost zusprechen will oder irgendwelche Sekten, die sich zusammenraffen oder keine Ahnung. Manchmal werden sie auch dargestellt, dass sich diese verschiedenen Religionen miteinander verbünden und vereinen und zusammenrücken und gemeinsam beten, ja, sich solidarisieren. Manchmal werden sie auch dargestellt als diejenigen, die versuchen, Trost zu spenden, aber oft stehen sie auch im schlechten Licht. Zum Beispiel fanatische Personen, die auf der Straße stehen und sagen, jetzt ist der Weltuntergang und predigen das und schreien durch die Fußgängerzone. Aber nur weil die Filmindustrie dieses Thema ausbeutet, verändert es nicht die Ankündigung von dem, was Jesus gesagt hat. Was hier beschrieben ist, ist Jesu Hinweis, was noch passieren wird. Wenn Jesus wiederkommt, wird es von kosmischen Veränderungen begleitet sein. Und einige von denen sehen wir schon. Die Natur, so schön sie ist, hat doch etwas Endliches. Das ist übrigens auch unser Glaube als Christen, dass die Natur einen Anfang hat. Und weil sie einen Anfang hat, hat sie auch ein Ende. Die Zeit ist festgelegt. Auch die Zeit ist Schöpfung von Gott. Und wir sind in diese Zeit hineingestellt. Es klingt absolut nicht schön, was hier kommt, was hier beschrieben wird. Eine sehr düstere Vorhersage, die Jesus hier gemacht hat. Meere toben, Sturmfluten kommen, lähmende Angst, wenn der Mensch sieht, was da gerade passiert. Selbst das Weltall wird hier beschrieben, gerät aus den Fugen. Und dann können wir als Menschen gar nichts mehr machen. Wenn das passiert, kann keine menschliche Instanz noch so eingreifen, wie es ja in manchen Filmen dann doch noch irgendwie gelingt, um die Welt zu retten. Keiner kann das noch aufhalten. Und ich hoffe, dass ich das nicht miterleben muss. Aber man weiß es nicht. Aber wir wissen nicht, wann das wirklich stattfinden wird. Sicher ist nur laut der Bibel, dass es kommen wird. Und dass wir ein Stück weit schon von den Dingen sehen. Und ich will auch nicht den Auftrag des Naturschutzes aushebeln, von wegen, die Welt geht ja unter, brauchen wir ja auch nicht die Natur zu schützen. Uns ist die Welt anvertraut, solange es existiert. Und wir haben diese Aufgabe, auf sie aufzupassen. Gelingt ja nicht so gut, aber es ist weiterhin unser Auftrag. Aber trotzdem ist es so, dass die Natur irgendwann nicht mehr zu retten ist. Aber Gott sei Dank geht unser Text weiter und hört nicht so auf, wie wir es jetzt gelesen hatten. Für uns ist es einfach nur wichtig, diese Tatsache zu wissen, dass es so kommen wird. Dass alles, was in der Natur passiert, letztendlich Vorboten für uns sind und uns auf das Entscheidende im Leben fokussieren soll, was wirklich Halt gibt in diesem Leben und über dieses Leben hinaus. Und es heißt weiter in Lukas 21, Abvers 27, und dann werden alle sehen, wie der Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit auf den Wolken kommt. Wie ist er gegangen? Auf den Wolken. Wie diese Wolken ausgehen haben, wir haben ja unsere Comic-Vorstellungen, ja. Gott ist kreativer, glaube ich. Aber er kommt auch wieder auf den Wolken. Wie angekündigt. Deshalb, wenn das passiert, heißt es weiter im Text auf Vers 28, wenn sich dies alles zu erfüllen beginnt, was sollen wir dann sein? Dann seid zuversichtlich. Mit festem Blick und erhobenem Haupt. Denn eure Rettung steht kurz bevor. Jesus macht hier etwas Entscheidendes deutlich. Wenn das alles passiert, sollen wir nicht, wie alle anderen Menschen vielleicht, vor Angst orientierungslos durch die Gegend rennen und die Hoffnung verlieren. Im Gegenteil, wenn das passiert, wird mit dem Chaos auch etwas unglaublich Geniales passieren. Denn interessant ist, dass Lukas im Gegensatz zu den Katastrophenfilmen nicht den Schwerpunkt auf das Schlimme legt. Also die ganzen Dinge, die dann passieren, die Dreiviertel des Filmes, geht eigentlich um Zerstörung. Ja? Aber das ist nicht der Fokus von Lukas. Im Gegenteil. Sondern er legt den Schwerpunkt auf das Schöne, was dann passieren wird. Nämlich die Erwartung und die Freude, dass Jesus kommt. Er kommt. Und klar, verlieren wir dann alles, was wir hier auf der Welt angebaut haben und uns aus eigener Kraft vielleicht erwirtschaftet haben oder wenn wir ein Haus gebaut haben und so weiter. Aber ganz ehrlich, dann ist es auch egal. Das wird jedem so gehen. Das ist auch nicht mehr entscheidend. Und deshalb ist es so wichtig zu fragen, haben wir etwas in diesem Leben gefunden, das nicht an diese Vergänglichkeit gebunden ist? Unsere Vergänglichkeit als Menschen. Jesus hat einmal zu einem Mann gesagt, der es auch ganz genau wissen wollte, in Johannes 3, Vers 16, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, wird nicht im Chaos und der Katastrophe untergehen, sondern das ewige Leben haben. Erhebt euer Haupt zu dem, der diese Hoffnung ist. Es ist Jesus Christus. Und wenn das alles passiert, dürfen wir trotzdem oder vielleicht gerade dann eine tiefe Ruhe in uns haben. Ich weiß nicht, ob ich das hinkriege. Deswegen ist, glaube ich, wichtig, dass wir uns diese Stellen immer wieder angucken. Dass wir das dürfen. Wir dürfen eine Ruhe haben. Wir haben ein unverdientes, aber mit Hoffnung überfließendes Zukunftswissen von Gott bekommen, von Jesus bekommen. Das ist nichts, wo wir uns auf die Schulter klopfen können, haha, ich habe es geblickt, sondern es ist alles Gnade. Dass wir die Bibel heute lesen dürfen, ist alles Gnade. Ist kein Verdienst von uns. Wir dürfen diese Hoffnung haben, weil wir Gnade bei Gott gefunden haben. Und nichts darauf einbilden. Und wenn Jesus wiederkommt, kommt er für uns dieses Mal nicht als das hilflose Baby, das noch nicht mal reden kann, sondern er kommt als Retter. Und dieses Wissen über die Vergänglichkeit macht mich erst letztendlich wirklich menschlich, wie Gott mich eigentlich geschaffen hat. In eine Vergänglichkeit rein, weil sich der Mensch abgewendet hat von Gott, und ein Zurückholen zum Vater, der Neues erschaffen wird, eine neue Schöpfung erschaffen wird, einen neuen Leib geben wird, der ohne Krankheit, ohne Schmerz sein wird. Er sehnt sich nicht danach. Das Schlimme, was wir im Leben erleben, und viele von uns erleben vielleicht gerade aktuell auch im Leben schlimme Dinge, all das Schlimme, was wir erleben, es muss nicht in der Zukunft liegen, aber es kann uns auf den fokussieren, der alles in seiner Hand hält, letztendlich. Es kann uns helfen, uns auf Gott zu fokussieren, weil er unser Halt sein will und wird, wenn wir ihn anrufen. Wenn wir unser Haupt erheben zu ihm. Meine Hoffnung liegt nicht in meinen Fähigkeiten und ich hoffe es, dass ich das wirklich auch glaube in mir. Meine Hoffnung liegt nicht in meinen Fähigkeiten, sondern bei Gott. Wir zünden Kerzen an, weil er allein Licht ins Dunkle bringen kann und bringen wird. Selbst bei so einem Chaos, wie wir es gerade vorhin gelesen haben. Auch heute schon, in diese dunklen Zeiten, die wir vielleicht gerade im Leben erleben, möchte er schon Licht hineinbringen, Hoffnung hineinbringen. Denn der Mensch hat nicht das letzte Wort. Der Mensch hat nicht das letzte Wort. Lasst euch das auf der Zunge mal vergehen. Der Mensch hat nicht das letzte Wort. Gott sei Dank hat der Mensch nicht das letzte Wort. Für uns gilt die Frage, wie schauen wir auf diese Ereignisse? Denn laut dem, was Jesus hier sagt, sind für uns, die sich Jesus-Nachfolger schimpfen, diese Ereignisse wie ein Weckruf, dass wir fröhlich hoffen und erwarten. Und so wie es der Text beschreibt, scheinen die Blicke der Gläubigen damals, die diesen Brief oder das Evangelium bekommen haben, dass diese Blicke gerade auf den Boden gegangen sind. Dass sie gesagt haben, oh, das Leben ist so schwer. Wir wissen nicht, was sie alles erlebt haben. Ob sie gerade verfolgt wurden, ob die unterdrückt wurden, Benachteiligungen erlebt haben, ob sie Schmerzen und Leid erlebt haben wegen ihres Glaubens. Wir wissen es nicht. Aber wenn das passiert, werden wir als Menschen, die Jesus nachfolgen, eingeladen, den Blick zu ihm zu erheben, und zwar mit mutigem Blick nach vorne zu gehen. Auch wenn scheinbar alles dem Abgrund zugeht. Und Jesus verdeutlicht das Ganze noch einmal mit einem Vergleich. Er sagt weiter in 21, 29. Seht euch den Feigenbaum an oder die anderen Bäume. Wenn ihre Zweige Blätter treiben, dann wisst ihr, dass es bald Sommer ist. Ebenso ist es, wenn all diese Ereignisse eintreffen. Dann könnt ihr sicher sein, dass Gottes Reich unmittelbar bevorsteht. Ja, ich sage euch, diese Generation wird nicht untergehen, bevor das alles zu geschehen beginnt. Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte aber haben für immer Bestand. Der Sommer ist ja für uns Menschen etwas Schönes. Also wenn es in Frühling geht, Sommer, kommt ja bald wieder hoffentlich. Die Bäume werden lebendig, grün und schön. Früchte kommen an die Bäume ran, wo wir wieder genießen können. Aber eben, was hier durch dieses Schlimme hindurch spricht, ist Gottes Reich. Dieses Reich Gottes, es kommt. Wir warten darauf. Und ich finde es irgendwie interessant, dass Jesus hier das Bild von einem Sommer und etwas Schönem nimmt. Ne? Können wir ja sagen, ja, wieso nimmt er jetzt sowas Schönes für dieses Schlimme, was da gerade kommt? Ja? Einfach weil das, was daraus kommt an Frucht, unsere Vorstellungskraft bei Weitem übersteigen wird. Wir warten darauf. Naturkatastrophen, wenn wir was im Fernsehen hören oder selbst erleben oder Schlimmes im Leben erleben, dann sind es immer solche Reminder, Erinnerungspunkte für uns. Wir dürfen uns wieder daran erinnern, was Jesus gesagt hat und dann Hoffnung in die Welt bringen. Es steckt immer wieder einen Auftrag darin, weil wir haben eine andere Hoffnung wie das, was wir vielleicht hier auf dieser Erde sehen. Wir haben eine Hoffnung darüber hinaus. Wir dürfen dann, wenn diese Dinge passieren, Hoffnung in diese Welt bringen, die am Verzweifeln ist. Denn es ist eben nicht das Ende von unserem, wenn wir Jesus nachfolgen. Wenn wir wirklich glauben, dass Gott alles in seiner Hand hält, wissen wir, dass es nicht das Ende ist. Sondern es bricht etwas Neues an. Das, was wir hier haben, all das Schöne, was wir vielleicht erleben, alles Geniale, alles Geschaffene, es ist genauso endlich wie unser Leben hier in dieser Schöpfung. Aber die Botschaft, die Jesus hier rüberbringt, und zwar für alle, die glauben, ist, wenn das passiert, seid zuversichtlich, steht fest, schaut auf, denn sein Reich kommt. Gott schafft durch sein Wort etwas Neues für uns alle. Und das ist für mich eine der krassesten Botschaften, die mir diese Welt jemals weiter sagen können. Dass das hier nicht alles ist. Was für eine Botschaft, die weit über das hinausgeht und uns auf das fokussiert, oder besser gesagt, uns auf den fokussiert, der das alles hier erst erdacht hat. Der dich und mich geschaffen hat. Aus einer Liebe heraus, weil er sagt, er möchte diese Liebe, die er in sich hat, weitergeben. Und diese Liebe hat noch so viel mehr für uns bereit. Noch einmal zusammengefasst, was für eine Botschaft, die weit über das hier und jetzt hinausgeht und das uns fokussiert auf den, der uns geschaffen hat und uns ans Ziel bringen wird. Jesus selbst hat es gesagt am Schluss, wenn sich dies alles zu erfüllen beginnt, dann seid zuversichtlich. Mit festem Blick und erhobenem Haupt, denn eure Rettung steht kurz bevor. Steht mitten in diesem Text drin. So wie, können wir fast meinen, wie, dass sich das alles andere drum herum dreht. Um das geht es. Wie geht es euch damit, wenn ihr das hört? Sagt ihr jetzt, gut, dass er wieder geht, dieser Olli? Oder sagt ihr, gut, dass ich das gehört habe, dass ich einen Reminder bekommen habe heute? Mitten im Advent, in einer Zeit, in der man versucht, friedliche Momente als Familie zu erleben, fällt es euch schwer, den Blick weg von dem Jetzt auf etwas zu richten, das einem schon echt Angst machen könnte? Und glaubt ihr, dass es wirklich so kommen wird, wie es Jesus gesagt hat? Oder denkt ihr, ah nee, das hat er einfach nur gesagt, um den Leuten zu sagen, wie wichtig es ist, bei Gott zu bleiben? Kann ja auch sein, ne? Und können wir mit Gottes Hilfe mutig den Blick erheben und uns zu Mitmenschen sagen, das war schon immer klar, dass das so kommt, weil es Jesus uns gesagt hat. Aber habt keine Angst. Dieser Gott, dieser Jesus, er hat einen Plan, wie es weitergeht. Ich möchte dir Mut machen. Was für eine Hoffnung, oder? Was für eine Hoffnung, die wir haben, die wir in diese Welt hinein posaunen dürfen und sagen, es gibt noch Hoffnung. Wir gehen mit mutigem Blick nach vorne, denn wenn alles zerfällt, sein Wort ewig hält. Ich möchte noch beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der einen Plan hat mit dieser Schöpfung. Dass wir keine Zufallsprodukte sind, dass wir geliebte Geschöpfe sind. Ich ganz persönlich, ein geliebter Mensch, weil du mich zuerst geliebt hast. Auch wenn ich oft Dinge tue, die dir nicht gefallen, steht deine Liebe fest. Und du hast dieser Welt auch ein Ende gesetzt, das uns jetzt eigentlich Angst machen könnte. Aber du sagst selbst, wenn ihr merkt, es geht bald zu Ende, erhebt euer Haupt, schaut auf mich, der noch einen Plan darüber hinaus hat. Und ich möchte es immer wieder sagen, Jesus, immer wieder sagen, dass du noch nicht zu Ende bist mit uns und mit mir persönlich. Und ich lobe und preise dich dafür. Danke für diese Adventszeit. Danke, dass wir in dieser Zeit daran denken dürfen, dass du wiederkommst. Und dass wir zuversichtlich sein dürfen, dass du wiederkommst. Auch wenn es mit Dingen verbunden ist, die uns vielleicht Angst machen könnten. Aber du bist unser Tröster, du bist unser Halt, du bist unser Fundament. Wir werfen unser ganzes Vertrauen auf dich. Und wenn wir uns nicht mehr an dir festhalten können, dann hältst du uns. Gott sei Dank. Dein ewiges Wort bleibt bestehen. Dir sei Ehre dafür. Amen. Ja, wir sind am Anfang des Gottesdienstes. Eigentlich stimmt das, der Gottesdienst ist unser Leben, gell? Wir leben einen Gottesdienst und das ist sozusagen die Unterrichtseinheit für den Gottesdienst im Alltag. So verstehen wir bei City Church auch Gottesdienst als unser Leben. Und wir brauchen zwischendurch mal so Reminder, wie das denn funktioniert. Und ich darf euch gleich noch den Segen zusprechen und bitte euch dazu aufzustehen und wir sprechen noch gemeinsam das Vaterunser und dann spreche ich euch einen Segen zu. Vaterunser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unserem Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und ich spreche euch den Segen zu aus 1. Thessalonicher 5, Abvers 16, wo auch diese Freude mit drinsteckt, die auch, wenn solche Zeiten kommen, uns gilt. Freut euch, was auch immer geschieht. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Dankt Gott in jeder Lage. Das ist es, was er von euch will und was er euch durch Jesus Christus möglich gemacht hat. Legt dem Wirken des Heiligen Geistes nichts in den Weg. Geht nicht geringschätzig über prophetische Aussagen hinweg, sondern prüft alles, was gut ist, das nehmt an. Aber was böse ist, darauf lasst euch nicht ein, in welcher Gestalt auch immer es an euch herantritt. Gott selbst, der Gott des Friedens, helfe euch, ein durch und durch geheiligtes Leben zu führen. Er bewahre euer ganzes Wesen, Geist, Seele und Leib, damit, wenn Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt, nichts an euch ist, was Tadel verdient. Der, der euch beruft, er ist treu. Er wird euch ans Ziel bringen. Amen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Restsonntag, 4. Advent und auch euch an den Telefonen und im Livestream und wir hören noch auf ein Ausgangsstück.